Bild mitgebracht. Dieses Bild wurde bei einer Konferenz gezeigt, bei der ich kürzlich war, und erklärt. Und es hat mein Herz sehr berührt, weil es auch das ausdrückt, was mir am Herzen liegt. Und wir feiern ja heute Abendmahl. Im Abendmahl erinnern wir uns dran, wie Jesus mit seinen Jüngern das Paschamahl gefeiert hat, das letzte Abendmahl. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, so steht es im Lukas-Evangelium: Wie sehr habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Paschamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Ihr sollt wissen, ich werde das Paschamahl erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Also in diesen, das steht bei der, beim Abendmahl, bei der Einsetzung auch des Abendmahls, und da wird so die Sehnsucht Jesu deutlich, das Paschamahl mit seinen Jüngern zu essen. Also in dem Moment, und dann aber auch gleich der Hinweis darauf, dass er es erst im Himmel wieder mit ihnen feiern wird, mit ihnen essen wird. Also diese Sehnsucht, die damals da war, mit seinen Jüngern dieses Mahl zu essen, die heute aber genauso da ist und die in der Ewigkeit da ist. Er freut sich auch drauf, in der Ewigkeit mit uns diese Gemeinschaft zu haben. Und dieses Bild zeigt eben diesen Aspekt, den Blick auf das kommende Abendmahl im Himmel. Das Bild heißt: Das letzte Abendmahl mit 12 Stämmen, aber das ist eigentlich ein Blick darauf hin, wie es im Himmel sein wird, wenn wir das himmlische Hochzeitsmahl feiern werden. Und da weist ja Jesus immer wieder auch darauf hin. In Gleichnissen erzählt er darüber, zum Beispiel in Matthäus 22 oder auch in der Offenbarung wird es erwähnt. Und ja, ich möchte mal kurz ein bisschen Erklärungen abgeben zu dem Bild, also und zu dem Künstler. Der heißt Hyatt Moore, wohnt in Kalifornien und der malt Menschen aus aller Welt. Und diese Idee zu diesem Gemälde, das letzte Abendmahl mit 12 Stämmen, die hatte er schon länger. Und gemalt hat er es dann für eine Missionskonferenz in Kanada im Jahr 2000, und zwar in Lebensgröße. Also müsst ihr euch mal vorstellen, in Lebensgröße ist es eigentlich gemalt worden. Das ist auch sein berühmtestes Bild. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht das Abendmahl an sich, sondern es ist symbolisch gemeint. Also diese 12 Stämme, die da drauf sind, die da dargestellt sind, die repräsentieren alle 6000 Stämme, Sprachen, Nationen der Welt. Ich erzähle jetzt ein bisschen was der Maler selber über dieses Bild erzählt, oder ich stelle es mal vor, wenn man links anfängt. Da ist ein Crow-Indianer aus Montana, ist der erste. Der nächste ist ein Berber aus Nordafrika. Dann ein Maasai aus Kenia. Jemand aus China. Dann Ecuador. Ein Muslim aus Afghanistan. Dann kommt Jesus. Ein Äthiopier. Ein Zeltal-Indianer aus Südmexiko. Ein Kanela aus dem Dschungel Brasiliens, jemand aus Papua-Neuguinea, ein Salish-Indianer aus British Columbia und jemand aus der Mongolei. Und als Hyatt Moore dieses Bild gemalt hat, war für ihn, so erzählt er das selber, die größte Herausforderung: Wie soll er Jesus malen? Also dass er ihn nicht weiß malt, das war für ihn klar, aber wie soll er ihn malen? Also von der Haltung her, die Jesus auf dem Bild da auch einnimmt, hat er sich orientiert an dem Bild Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, aber das Gesicht Jesu zu malen, das war für ihn so die Herausforderung. Und er erklärt dann, also dass so ein Bild nicht von links nach rechts oder von oben nach unten gemalt wird, sondern auf einmal. Also er malt immer wieder an verschiedenen Stellen. Und wenn er dann zum Beispiel jetzt an einer Person gerade war und da gemalt hat, dann hat er immer auch eine Tupferfarbe auf das Gesicht Jesu gemalt. Und so ist in dem Malen von den verschiedenen Personen praktisch auch das Gesicht von Jesus entstanden. Also das ist dabei herausgekommen, wie er die verschiedenen Personen gemalt hat. Und das hat für ihn dann persönlich auch so gezeigt, so ist es auch bei Gott, so hat Gott uns gemacht. Also alle Farben, alle Hautfarben, alle Rassen, die wir sind, die sind mit Gottes Palette praktisch gemalt. Also er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, all das ist in Gott drinnen. Gott hat diese Vielfalt geschaffen, er hat sie gewollt, er hat diese Unterschiedlichkeit gewollt. Das Bild drückt also aus, wir gehören alle dazu. Wir sind alle eingeladen. Das ist das Reich Gottes. Alle sind eingeschlossen. Und Jesus scheint mit dem Bild auch zu sagen, ich möchte, dass das bekannt wird, dass diese Perspektive bekannt wird. Wie gesagt, wie es hier in der Bibelstelle heißt, das Bild weist auf das Hochzeitsmahl des Lammes hin. Ja, und eigentlich könnte ich meine Predigt jetzt hier schon beenden, weil das Bild selber und die Erklärungen haben eigentlich schon eine Botschaft, aber ich möchte trotzdem noch ein paar Gedanken weitergeben. Ich weiß nicht, wie ihr euch dieses himmlische Hochzeitsmahl vorstellt, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Wäre vielleicht mal interessant, wie stellt sich das jeder von uns vor? Wer, denkst du, wird da dabei sein? Sind es wir hier aus der Baptistengemeinde in Forchheim, alle schön deutsch, mit unseren Traditionen, die wir auch haben, nicht nur die Großkirchen? Oder wer ist es, der alles dabei hat? Gott hat dem Johannes, dem Jünger Jesu, einen Blick in den Himmel erlaubt. Und so können wir lesen in der Offenbarung, da steht, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und wir haben es auch im ersten Lied heute gesungen, Jesus Christus ist aller Herr, er ist Herr der ganzen Welt, er ist Herr aller Menschen, die an Jesus glauben, die sich in seinem irdischen Leben für ihn entschieden haben. Also aus allen Kirchen, Konfessionen, Gruppen. Und Gott fragt uns nicht, ob wir damit einverstanden sind, wen er da alles erwählt hat. Und auch aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, es werden unzählbar viele sein, Millionen. Und auch dabei all diejenigen, die für ihn gelitten haben, die Spott und Verachtung auf sich genommen haben, Schmerz, Hunger, Not, Gefangenschaft erduldet haben, bis sie endlich das Ziel erreicht haben. Ich glaube, wir machen uns hier in Deutschland und im Westen überhaupt keine Vorstellung, was Menschen aus anderen Ländern, aus allen Kulturen erleiden müssen, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Und diese Überwinder, die sind dann da auch mit dabei, mit allen anderen, werden sie Gott anbeten und loben. Also ich stelle mir diese Szene gigantisch vor, ne? Da alle im Himmel und ich werde mittendrin sein. Wow! Das ist Gottes Sicht vom Reich Gottes. Und ich denke, die Frage an uns ist, was ist unsere Sicht? Haben wir die auch, diese Weite? Und ich glaube, dass Gott das nicht erst im Himmel haben möchte, dass wir da aus allen Stämmen, Ländern, Nationen zusammen sind, sondern das schon hier beginnt. Als der Pastor Dirksen kürzlich da war, hat er gesagt, in seiner Gemeinde in Bamberg gibt es 14 Nationen. Wir haben hier auch schon ein paar Leute aus anderen Nationen mit dabei und ich finde es total schön, aus Italien, aus Russland, aus dem Iran, aus Peru, aus Afghanistan, was haben wir noch? USA, genau. China. Bitte? China, ja, genau. Genau, und in der Bibel steht, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Kürzlich war am Ostermontag gab es eine sehr interessante Sendung, Dokumentation auf dem ZDF, Ach du liebes Abendland. Da hat ein Syrer, ein Muslim, der seit 5 Jahren in Deutschland lebt, wollte herausfinden, was das mit dem sogenannten christlichen Abendland auf sich hat. Welche Rolle das Christentum in Deutschland spielt und die Deutschen spielt. Und das war sehr interessant. Er hat ganz unterschiedliche Antworten bekommen, hat mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen, war unter anderem auch im Gebetshaus in Augsburg, hat mit dem Johannes Hartl, mit dem Leiter dort gesprochen. Und da ist halt auch so deutlich geworden, viele Menschen in unserem sogenannten christlichen Abendland kennen das Evangelium nicht. Die kennen Jesus nicht. Und wenn wir ihnen die Wahrheit nicht sagen, wer soll es denn dann machen? Und was ist mit all den anderen Menschen, die gerade in den letzten Jahren auch in unser Land gekommen sind, vor allem aus muslimischen Ländern? Also ich weiß, dass durch die Kontakte mit ihnen gerade diese Menschen, die setzen den Westen oft gleich mit Christsein. Also die meinen, alle in Deutschland sind Christen, haben dann völlig falsches Bild davon. Und ich habe auch erlebt, also ein Syrer hat mir mal gesagt, er hatte zwar christliche Freunde in Syrien, aber über den Glauben haben sie nicht gesprochen. Also er hat eigentlich hier in Deutschland zum ersten Mal wirklich gehört, was das Evangelium ist. Also wirklich mal mit hingegebenen, wiedergeborenen Christen in Berührung gekommen. Und ich denke, das ist die Chance, dass diese Menschen uns, die wir Jesus in uns haben, die wir diese Botschaft haben, die wir Botschafter sind, erleben und dadurch Gott kennenlernen. Und nebenbei gesagt, ich habe das kürzlich gelesen, 41% der Menschen, die Jesus nicht kennen, sind Muslime. 41%. Haben wir die im Blick? Gott hat sie im Blick und er wird weltweit unter ihnen ganz mächtig. Draußen liegen diese Hefte, 30 Tage Gebet für die muslimische Welt. Morgen fängt der Ramadan an, der Fastenmonat der Muslime. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir in dieser Zeit besonders für die Muslime beten. Das ist eine Zeit, in denen die Muslime, die es ernst meinen, wirklich Gott suchen und für die das ganz wichtig ist. Und wir können beten in dieser Zeit, dass Gott wirklich anfängt, ihr Herz zu verändern. Es liegt auch ein Gebetsheft draußen für Familien. Da sind kreative Anregungen drin, wie man auch mit Kindern beten kann. Noch eine andere Bibelstelle in Johannes 10, Vers 16 heißt es: Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben, sagt Jesus. Wer sind denn diese Schafe aus einem anderen Stall? Haben wir uns das schon mal überlegt? Andere Schafe, also anders sind sie auf jeden Fall. Vielleicht sind sie uns sogar sehr fremd in ihrem Aussehen, in ihrer Kultur, in ihrer Lebensweise, vielleicht auch in ihrer Art, den Glauben zu leben. Und dann ist die Frage, was heißt das jetzt für uns? Jetzt, hier, heute in unserem Abendmahlgottesdienst, für unser persönliches Leben, für unsere Gemeinde, für unser Gebet. Welchen Auftrag haben wir? Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jüngern im Matthäus-Evangelium. Habe ich auch diesen Blick, Gottes Blick auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dieses Erbarmen, diese Liebe? Lasse ich mich rufen? Als Erntearbeiter sage ich, ja, Jesus, hier bin ich, sende mich. Ich denke, wir sollten dieses Bild auch mitnehmen, das bleibt jetzt auch an der Wand, mitnehmen ins Abendmahl. Und wir werden jetzt noch eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir einfach auch nochmal jetzt auch über die Predigt nachdenken können. Ich habe ein paar Fragen nur als Vorschlag, die wir vielleicht mitnehmen könnten oder bitten an Gott. Zum Beispiel, wen möchtest du dabei haben bei dem himmlischen Hochzeitsmahl? Vielleicht gibt es schon jemanden, den du auf dem Herzen hast, dann nimm ihn jetzt im Gebet mit rein. Oder vielleicht kannst du beten, Herr, erweitere mein Herz, dass ich die Menschen sehe, wie du sie siehst, in ihrer Verlorenheit, aber auch mit Gottes Augen der Liebe, der Sehnsucht nach jedem seiner Geschöpfe. Oder vielleicht magst du antworten, hier bin ich, Herr, sende mich. Mein persönliches Gebet ist, dass viele meiner syrischen Freunde mit dabei sein werden bei dem himmlischen Hochzeitsmahl. Amen.